SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous heute mit diesen Themen. Mit 17 Autofahren, viel zu gefährlich, kritisiert der Fahrlehrerverband und spricht von Pseudo-Vorschlägen des Bundes. Nach dem misslungenen Auftritt von Theresa May vor ihrer Partei. Die Diagnose auch zum Zustand der Tories. Von Kopfhörern, die Sprachen simultan übersetzen und alt werden in der digitalen Welt. Unser Schwerpunkt im Rendezvous. Und Bomben gegen Menschen. Heutige Kriege kennen kein Tabu und kein humanitäres Völkerrecht mehr und treiben darum Menschen in die Flucht. Wie ließe sich das verhindern? Unser Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Schönen Mittag. Zuerst die Nachrichtenübersicht mit Daniela Püntener.
In der Schweiz ist die Nachfrage nach Informatikern weiter gestiegen. Dies zeigen die neuesten Zahlen des Swiss Job Market Index. Im dritten Quartal dieses Jahres habe die Nachfrage nach Informatikern bei den Unternehmen um 74% zugenommen, verglichen mit dem Vorjahr. Das sei ein deutliches Zeichen für den Fortschritt bei der Digitalisierung. Die Unternehmen hätten im vergangenen Quartal allgemein in allen Regionen und Branchen 6% mehr Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Die Zahlen wurden von der Universität Zürich erhoben im Auftrag des Personalvermittlers Adecco Schweiz. Die Mehrheit der Kantone budgetiert für das nächste Jahr einen Überschuss oder eine schwarze Null. Von 23 Kantonen, die in den letzten Wochen ihr Budget für 2018 vorgelegt haben, rechnen 14 mit einem Überschuss, 8 budgetieren ein Defizit, wie die Nachrichtenagentur SDA meldet. Die Chefs der grössten Schweizer Konzerne haben nach wie vor die höchsten Löhne in Europa. Sie verdienten im letzten Jahr durchschnittlich 11,8 Millionen Franken, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson bei den 100 grössten europäischen Unternehmen. Das sind knapp 3 Millionen mehr als die Konzernchefs in Großbritannien verdienen, welche auf Platz 2 sind. Der Topverdiener in der Schweiz bleibt UBS-Chef Sergio Ermotti mit einem Lohn von 14,1 Millionen Franken. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will das Verfahren gegen den ehemaligen Sonderschullehrer Jürg Jecke wegen sexueller Übergriffe einstellen. Soweit solche stattgefunden hätten, seien sie verjährt. Man habe dies den Parteien angekündigt, doch es laufe noch eine Frist für allfällige Eingaben, schreibt die Staatsanwaltschaft. Man habe viele Personen befragt, die als Jugendliche mit dem Pädagogen Kontakt hatten. Diese hätten größtenteils angegeben, es habe keine sexuellen Handlungen gegeben. Jecke selber räumte im Frühjahr sexuelle Kontakte mit ehemaligen Schülern ein, nachdem einer von ihnen solche in einem Buch publik gemacht hatte. Der Zürcher Stadtrat schafft nun Klarheit und bewilligt das erste Straßenrennen mit Elektromobilen. Die Formel E-Veranstalter müssen allerdings noch eine ganze Liste von Auflagen erfüllen. So müsse beispielsweise der Kanton Zürich dem Gesuch für ein solches Rennen zustimmen und die Veranstalter müssen sämtliche Kosten für das Rennen selber tragen, heißt es in einer Mitteilung. Das Formel E-Straßenrennen in der Zürcher Innenstadt soll im kommenden Juni stattfinden. In der Schweiz sind Rundstreckenrennen seit 1955 verboten, nach einem Unglück in Frankreich. Eine Ausnahme gilt jedoch für Elektromobile. Die NSA-Affäre hat vor einigen Jahren in Deutschland für großes Aufsehen gesorgt. Nun sagt die deutsche Bundesanwaltschaft, es gebe keine Hinweise darauf, dass US-Geheimdienste in Deutschland spioniert hätten. Untersuchungen hätten keine belastbaren Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geheimdienste das deutsche Telekommunikationssystem ausspioniert hätten. Geheimdienste wie die NSA hätten zwar gewisse Möglichkeiten, aber laut der Bundesanwaltschaft gibt es keine Belege dafür, dass diese zielgerichtet eingesetzt worden seien. 2013 war bekannt geworden, dass unter anderem das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Liste der NSA war. In Irak haben Regierungstruppen das Zentrum der nordirakischen Stadt Hawija von der Terrormiliz IS zurückerobert. Das gab der Einsatzleiter der Truppen bekannt. Hawija liegt rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad und ist eine der letzten größeren Städte, die noch vom IS kontrolliert werden. Nach Schätzungen der UNO flohen seit Beginn der Armeeoffensive Mitte September rund 12.500 Menschen aus der Stadt. Rund 78.000 blieben zurück. Die Türkei und Iran wollen die Öllieferungen aus der Kurdenregion im Irak abstellen. Das sagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einem Besuch im Iran. Dies sei eine Reaktion auf die Abstimmung der irakischen Kurden über die Unabhängigkeit von Anfang September. Das Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Bei zügigem Südwestwind erreichen die Temperaturen 18 bis 22 Grad. In der Nacht kommt Regen auf, morgen bleibt es wechselhaft und kühl. Im Süden scheint morgen bei starkem Nordwind die Sonne.
12:36 Uhr, SRF Verkehrsinfo. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich vor dem Barecktunnel stockender Verkehr durch ein Pannenfahrzeug auf der linken Spur in der mittleren Röhre. Lernfahrausweis schon mit 17, weniger obligatorische Weiterbildungskurse, dafür mehr Fahrpraxis vor der Prüfung. Mit diesen Änderungen will der Bund die Ausbildung von Autofahrerinnen und Autofahrern einfacher und günstiger machen. Nun wehren sich die Fahrlehrer. Der Bund riskiere damit nämlich mehr Unfälle. Christoph Brunner.
Der Bund wolle etwas reparieren, das gar nicht kaputt sei. Das ist eines der Hauptargumente des Schweizer Fahrlehrerverbands SFV. Schließlich sei die Zahl der Verkehrstoten in den letzten 10 Jahren stetig zurückgegangen, sagt SFV-Geschäftsführer Daniel Menzi.
Wenn wir gelobt werden vom Ausland für unser System, wenn die Verkehrstoten sinken, eigentlich alles funktioniert, es ändert man irgendetwas daran, wieso?
Das zuständige Bundesamt für Strassen Astra will sich heute nicht zur Kritik der Fahrlehrer äußern, wegen der laufenden Vernehmlassung. Es verweist aber auf die Bundesratsmitteilung vom letzten April. Neulenker im Alter von 18 bis 24 Jahren seien immer noch überdurchschnittlich häufig an Verkehrsunfällen beteiligt. Sie bräuchten also mehr Fahrpraxis. Unter 25-Jährige sollen darum künftig erst zur Fahrprüfung antreten können, wenn sie schon mindestens ein Jahr den Lernfahrausweis besitzen. In dieser Zeit müssen sie mindestens 2 Einzellektionen in einer Fahrschule besuchen, was bisher nicht vorgeschrieben war. Diese Maßnahme mache Sinn, sagt Stefan Sigrist vom Büro für Unfallverhütung, das die Wirkung der bisherigen Fahrausbildung untersucht hat.
Das ist eine grundsätzlich wichtige Neuerung, die kommen wird, dass wir eine minimale Praxis von einem Jahr eigentlich verlangen. Wer Fahrpraxis hat, fährt sicher. Das ist ganz wichtig.
Daniel Menzi vom Fahrlehrerverband glaubt nicht an diesen positiven Effekt. Besonders, weil der Bund ja auch plane, dass bereits 17-Jährige den Lernfahrausweis beantragen können. Das führe zwangsläufig zu mehr Unfällen, denn in dem Alter seien viele junge Menschen noch zu übermütig, um schon hinter dem Steuer zu sitzen. Auch eine weitere Änderung bezeichnen die Fahrlehrer als gefährlich. Bislang mussten Neulenker nach der Fahrprüfung 2 Weiterbildungskurse besuchen. Neu soll nur noch ein Kurs obligatorisch sein. Ein Teil des Stoffs soll schon vor der Prüfung in der Fahrschule gelehrt werden. Das mache keinen Sinn, so Daniel Menzi.
Sie müssen sich vorstellen, man ist da mit einem Lenker unterwegs, der vielleicht 8, 10, 12 Fahrstunden gehabt hat, also noch sehr stark mit der eigentlichen Bedienung des Fahrzeuges beschäftigt ist. Und jetzt will man dem schon weitergehende Sachen beibringen. Das hat niemals diese Nachhaltigkeit.
Auch hier ist Stefan Sigrist vom Büro für Unfallverhütung anderer Meinung. Der Zeitpunkt und die Länge der Kurse sei nicht so entscheidend.
Wir können mit der Variante ein Weiterbildungskurs leben, aber es ist nun ganz wichtig, dass die Qualität dieser Weiterbildungskurse verbessert wird und die Fahrlehrer können da einen guten und wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit leisten.
Auch die Fahrlehrer betonen, sie wollten daran arbeiten, dass die Kurse für Neulenker noch besser würden. Aber in erster Linie will der Fahrlehrerverband, dass der Bund möglichst wenig an der jetzigen Fahrausbildung ändert. Die geplanten Maßnahmen seien kontraproduktiv. Aktuell läuft die Vernehmlassung zu den Vorschlägen des Bundes. Interessierte können sich noch bis Ende Oktober dazu äußern. Dann entscheidet der Bund, wie es weitergeht in der Fahrausbildung.
12:40 Uhr gleich hier im Rendezvous Theresa May allein unter Geiern. Die Analyse zum Zustand ihrer Partei. Und weiter in der Sendung. Den Simultanübersetzer immer im Ohr. Google, sein neuer Kopfhörer und der Fluch von künstlicher Intelligenz. Trump und die Hand am roten Knopf. In den USA sind vielen die Atombombenbefugnisse des Präsidenten nicht mehr geheuer. Und Hühnerhaufen war gestern.
Wie bei einer Fußballmannschaft. Ein Spieler, der aufs eigene Tor schießt, ist kein Mitspieler. Und man ist nicht in einer Mannschaft, um aufs eigene Tor zu schießen.
Die Parteien und der Fraktionszwang. Unsere Halbzeitbilanz vor eins bei uns. Und dann wird um 13 Uhr noch der Literaturnobelpreis bekannt. Sobald wir den kennen, hören Sie das bei uns. Ja, als Albtraum beschreiben heute die meisten britischen Zeitungen den gestrigen Auftritt von Premierministerin Theresa May. May hatte in ihrer Parteitagsrede den britischen Traum beschwören wollen. Doch eine Reihe von Pannen und ein Hustenanfall führten direkt zum Albtraum. War Mays Atemnot bloß einer Erkältung geschuldet oder verrät das Missgeschick ein tieferes Malaise? Martin Aliot hat darüber nachgedacht.
Wenn die herkömmlichen Gesetze der politischen Schwerkraft noch gelten, dann hätte die britische Premierministerin unmittelbar nach ihrem Wahldebakel im Juni den Ruhestand angetreten. Der Umstand, dass Theresa May noch immer im Amt ist, wenn auch nicht an der Macht, beruht auf sachlichen und verfahrenstechnischen Gründen. Sachlich. May soll die Suppe, die sie sich mit ihrem vorgezogenen Urnengang eingebrockt hat, gefälligst selber auslöffeln. Brexit mit einer Minderheitsregierung durchs Parlament zu bringen, verspricht niemandem Lorbeeren. Es handelt sich um einen politischen Schierlingsbecher, um einen vergifteten Kelch, wie die Engländer sagen. Verfahrenstechnisch? Ein blutiger Wechsel an der Spitze von Partei und Regierung hätte wohl unweigerlich Neuwahlen zur Folge. Neuerdings kann niemand sicher sein, dass die Konservativen diese gewinnen. Die armseligen Reformen, die am Tory-Parteitag in Manchester angekündigt wurden, sind allesamt defensiv. Labour unter Jeremy Corbyn diktiert das Geschehen, die Tories bedecken ihre Blößen. Sie haben die Stimmen der unter 45-Jährigen verloren und werden täglich von den ansonsten wohlgesinnten Wirtschaftsverbänden attackiert. Die britische Wirtschaft befindet sich in einer Art von Schockstarre. Niemand weiß, wie es weitergehen wird, solange die konservative Partei sich nicht entscheiden kann, was der Brexit denn bedeuten soll. Die zahlreichen Lobgesänge auf die Segnungen des Kapitalismus, die diese Woche in Manchester zu hören waren, waren als Kontrast zu Corbyns geplanter Rückkehr in die staatssozialistischen 70er Jahre angelegt. Doch sie klangen hohl, denn die tapferen Vorkämpfer des Kapitalismus schicken sich an, ein waghalsiges Experiment mit ungewissem Ausgang zu inszenieren. Das Königreich will den größten Binnenmarkt verlassen, in der Hoffnung, die unvermeidlichen Verluste in seinen ehemaligen Kolonien wettzumachen. Wenn das nur mal gut geht. Heute Morgen nun, am Tag danach, sind konservative Unterhausabgeordnete auf Manöver, wie die Redensart besagt. Soll der unabwendbare Sturz der glücklosen Chefin doch vorgezogen werden? Verdient sie eine allerletzte Chance? Verschwörungen auf dem Deck der Titanic. Übersprungshandlungen einer Partei, die sich der Schadensbegrenzung verschrieben hat. Der Hustenanfall der Premierministerin wird nicht nur von missgünstigen Zynikern als Omen verstanden.
Schöne, neue und vor allem praktische digitale Welt. Das ist man versucht zu sagen, wenn man sieht, was Google diese Nacht an Neuem vorgestellt hat. Am auffälligsten sind sicher Kopfhörer, die, man höre und staune, simultan, also 1:1 übersetzen, was man gerade hört. Frage an Jürg Tschirren von der SRF IT-Redaktion. Wie soll das funktionieren?
Diese Kopfhörer können automatisch die gesprochene Sprache erkennen. Google sagt, dass das mit 40 verschiedenen Sprachen so funktioniere. Und das Smartphone, das mit den Kopfhörern verbunden ist, erledigt dann automatisch die Übersetzung. An der Präsentation wurde gezeigt, wieso Englisch in Schwedisch übersetzt wird. Und nachdem ein Satz zu Ende gesprochen war, konnte man nach etwa 1 bis 2 Sekunden jeweils schon die Übersetzung hören.
Das sind ja super Nachrichten für all jene, denen das Sprachenlernen Mühe macht. Also künftig einfach die Kopfhörer ins Ohr
Und die Verständigung mit Anderssprachigen, die läuft.
Man muss vorausschicken, dass das Ganze nur mit dem Pixel 2 Smartphone von Google funktioniert, das gestern ebenfalls vorgestellt wurde. Und auch sonst bin ich noch skeptisch, wie gut es dann in der Praxis funktionieren wird. Also ich denke, vor allem bei Sprachen, deren Syntax sich stark von der englischen oder auch vom deutschen unterscheidet, Chinesisch zum Beispiel oder Japanisch, da wird das schwierig sein. Es ist wohl kein Zufall, dass an der Präsentation ausgerechnet Schwedisch gewählt wurde, was für die Ohren Englisch sprechender noch einigermaßen exotisch klingt, aber doch relativ nahe noch am Englischen liegt.
Google setzt mit diesen Kopfhörern voll auf künstliche Intelligenz. Hat der Konzern damit die Nase vorn, zum Beispiel gegenüber Apple, Microsoft?
Für Google-Chef Sundar Pichai ist die künstliche Intelligenz tatsächlich zentral, was die künftige Strategie von Google angeht. Also es ist bei ihm weit mehr als ein reines Schlagwort oder ein Marketingbegriff, den man sonst jetzt oft in so Technologiekreisen hört. Pichai will nicht nur künstliche Intelligenz in die Geräte stecken, sondern auch Geräte bauen, die ganz auf künstliche Intelligenz ausgelegt sind. Google ist in diesem Bereich tatsächlich weiter als die Konkurrenz, weiter als Apple. Google setzt schon lange auf künstliche Intelligenz für seine Dienste, wie zum Beispiel Translate, eben die Übersetzungen, aber auch Gmail, den E-Mail-Service oder Maps, die Straßenkarten. Dass sie weiter sind in Sachen künstliche Intelligenz als die Konkurrenz, hat auch damit zu tun, dass Google viel über seine Benutzer weiß, also sehr viele Daten von ihnen hat und große Mengen an Daten, die sind zentral bei der künstlichen Intelligenz. Es braucht große Datensätze, um die entsprechenden Algorithmen trainieren zu können. Google ist da also tatsächlich in einer guten Position.
Also eben, künstliche Intelligenz hilft uns nur, wenn wir bereit sind, extrem viel von uns preiszugeben.
Das ist ein Tauschhandel, den wir eingehen müssen. Also wenn diese Dienste intelligent handeln sollen, das heißt für uns intelligent handeln, dann müssen sie eben auch viel über uns wissen, quasi unsere Gewohnheiten kennen.
Ist dieser gläserne Konsument denn auch die größte Gefahr bei dieser künstlichen Intelligenz?
Ich denke, die wichtige Frage ist, wie transparent das Ganze geschieht, diese Tauschhandel, also ob die Benutzer wirklich wissen, auf was sie sich einlassen. Und da gibt es sicher einen Zielkonflikt. Wenn ein Dienst viel über mich weiß, dann funktioniert er besser. Aber es gibt eben tatsächlich die Gefahr, so zum gläsernen Konsumenten zu werden. Und ein Zielkonflikt besteht auch für Google. Google will nicht die Benutzer verlieren, denen die Privatsphäre sehr wichtig ist. Andererseits ist der Konzern auf die Daten der Benutzer angewiesen, nicht nur was die künstliche Intelligenz angeht, sondern auch für sein Kerngeschäft, und das ist im Moment immer noch der Verkauf von Werbung.
Zum Spagat von Google war das SRF-IT-Redaktor Jürg Tschirn. Kopfhörer, die simultan übersetzen, das ist zurzeit wohl noch eher etwas für absolute Trendsetter. Klar ist aber, die Digitalisierung hat unseren Alltag grundlegend verändert. Einkaufen und Zahlen via Mausklick sind normal geworden, auch für viele ältere Menschen. Die meisten Menschen ab 65 Jahre fühlen sich in der neuen digitalen Welt wohl. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule St. Gallen. Allerdings gibt es zwischen den jungen Alten und den alten Alten enorme Unterschiede. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Georg Weidmann ist 66 Jahre alt. Der ehemalige Bankmanager aus Ermatingen im Thurgau hat überhaupt keine Probleme, sich in der heutigen digitalen Welt zurechtzufinden.
Also ich fühle mich extrem wohl. Wenn ich die Musik hören will, dann muss ich keine Schallplatte oder CDs mehr kaufen, sondern kann das abladen, wo ich Lust habe. Das ist einfach ein Beispiel, wo ich wahnsinnig plausche.
Nichts mit dem ganzen modernen Firlefanz wie Internet, Smartphone und Co. zu tun haben will dagegen die 75-jährige Margret Düsel aus dem thurgauischen Irlen.
Ich habe irgendwie Angst und Respekt vor dem Ding, dass ich da irgendwie etwas Falsches drucke oder... Ich habe Geld rausgelassen auf der Bank. Ich habe ein Billett rausgelassen. Und da langt mir.
Über 500 Pensionierte in der Deutschschweiz wurden vom Alterskompetenzzentrum der Fachhochschule St. Gallen zu ihren Erfahrungen mit digitalen Dienstleistungen befragt. Die Studienleiterin Sabina Missoch.
Insgesamt war für uns dann doch auch überraschend, dass sich die meisten eher oder sehr wohlfühlen mit der Nutzung digitaler Dienstleistungen, aber dem trotzdem auch sehr kritisch gegenüberstehen.
Viele Befragte, vor allem 75-Jährige und Ältere, kritisierten in der Studie die fehlenden menschlichen Kontakte, welche die Digitalisierung mit sich bringe.
Wenn einfach zwischenmenschlicher Kontakt immer mehr reduziert wird, dann ist das gerade für ältere Menschen, die ja nicht mehr im Erwerbsleben stehen und nicht permanent Kontakte haben, dann auch wirklich ein Verlust in ihrem Sozialleben.
Gerade deshalb hat das Einkaufen im Internet bei Seniorinnen und Senioren laut der neuen Studie des Alterskompetenzzentrums der Fachhochschule St. Gallen einen schweren Stand. Auch die 75-jährige Thurgauerin Margrit Düssel zieht es vor, ihre Einkäufe an der Bedientenkasse zu bezahlen, anstatt sie selber zu scannen.
Das ist so unpersönlich. Man kommt in den Laden rein und nimmt das Ding da in die Hand und dann geht man wieder raus. Man hat mit keinem Mensch hat man irgendwie geredet. Es sagt niemand Danke.
Auch bei gewissen Bankgeschäften müsse man heutzutage mehr selber machen, wenn man nicht benachteiligt werden wolle, klagt der Thurgauer Rentner Georg Weidmann.
Wenn Sie gewisse Dienstleistungen nicht online machen, zahlen Sie einfach was dafür. Das finde ich auch ist grenzwertig. Ich meine, ich begreife, dass es etwas kostet. Aber ich finde es anständig, in dieser Übergangsphase, sagen wir die nächsten 10 Jahre, noch beides anzubieten.
Weidmann spricht von Ein- und Auszahlungen am Bankschalter und von E-Banking. Rund die Hälfte aller Befragten gab an, die Bankgeschäfte mittlerweile, weil es eben nicht anders geht, im Internet abzuwickeln. Dienstleistungen und Angebote digital und analog anzubieten, das wäre auch für Margrit Düssel die beste Lösung. Doch in der Realität sei das eben ganz anders, wie die 75-jährige Thurgauerin am Beispiel des unumgänglichen Billettautomaten der SBB erklärt.
Sagen Sie mir, wo jetzt noch ein Schalter? Und dort heisst es, insofern gehen Sie einen Automat, für den haben wir den hier. Ich finde das auch schlimm. Man tut irgendwie uns alles ein bisschen so, dass Gewohnte wegnehmen.
Laut der St. Galler Studie haben denn auch vor allem die älteren Alten, also Menschen ab 75, Mühe mit der Digitalisierung. Deshalb sollten Behörden, Supermärkte und ÖV-Anbieter darauf achten, nicht alle Dienstleistungen nur digital anzubieten, fordert die Studie.
Und Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios, Sie hören das Rendezvous am Mittag. Ein einziger Mensch hat in den USA die Macht, einen Atomschlag zu befehlen, der Präsident. Dass der Präsident der Vereinigten Staaten nur den roten Knopf drücken muss, ist zwar eine Hollywood-Legende, aber der Präsident allein befiehlt. Und das ist vielen nicht geheuer. Erst recht nicht mehr, seit der Präsident Donald Trump heißt. Ein Mann, der bekanntermaßen leicht zu reizen ist. Fredrik Steiger hat mit dem Wortführer jener gesprochen, die dringend eine neue Regelung verlangen.
Als US-Außenminister Rex Tillerson kürzlich in einem Regierungsflugzeug mit Journalisten sprach, sagte er etwas, das beruhigend wirken sollte. Die Amerikaner könnten ruhig schlafen. Sie müssten sich trotz der schrillen Rhetorik dieser Tage nicht vor Atombomben fürchten. Doch Tillersons Aussage irritierte eher, als dass sie besänftigte. Denn die Amerikaner und nicht nur sie rechnen seit Jahrzehnten nicht mehr ernsthaft mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Selbst in der Spätphase des Kalten Krieges hielt man das für praktisch ausgeschlossen. Und jetzt auf einmal verabreicht der Außenminister dem Volk Baldrian. Die Gefahr steige, dass die Welt in einen atomaren Holocaust stolpere, warnt Professor Jonathan Pollack. Er ist einer der erfahrensten und einflussreichsten Strategieexperten der USA. Er lehrte an der Marineakademie in Newport und arbeitet heute für die Denkfabrik Brookings. Und er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Andere renommierte Nuklearexperten, aber auch frühere Regierungsberater tun das ebenso. Es sei höchste Zeit, dass die Vereinigten Staaten die Art und Weise, wie ein Atomschlag ausgelöst werde, reformierten, sagt Pollack.
The time is long overdue for a reconsideration of this policy.
Und zwar, so betont er, unabhängig vom aktuellen Hausherrn im Weißen Haus. Wobei er zugibt, dass die Präsidentschaft von Donald Trump seinen Überlegungen Nachdruck verleihe.
In part obviously in response to existing circumstances right now.
Doch problematisch war etwa auch schon die Präsidentschaft von Richard Nixon, der trank und als paranoid galt. Es sei, so Pollack, weder nötig noch vernünftig, vielmehr äußerst gefährlich, wenn eine einzige Person über einen nuklearen Erstschlag entscheide.
This seems to be an unnecessary and extreme burden and responsibility on one individual.
Pollack will eine derart gravierende Entscheidung auf eine breitere Basis stellen. Der Vizepräsident, der Verteidigungsminister, der Generalstabschef und die Führer der Republikaner und Demokraten im Kongress müssten einbezogen werden. Nur wenn sie alle einverstanden seien, würde ein Atomangriff ausgelöst. Ein solcher Beschluss dürfe nur unter allerextremsten Umständen gefällt werden und keinesfalls durch einen Menschen, der unter Stress, überstürzt, allenfalls im Affekt oder unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss etwas entscheide, was für die ganze Welt verheerende Folgen hätte.
Ensure that this is not something made either in haste or an extreme anger.
Schwieriger wird die Situation jedoch, wenn es nicht um einen nuklearen Erstschlag geht, sondern um einen Gegenschlag. Wenn also die USA atomar angegriffen würden, etwa vom Regime in Pyongyang, denn dann herrscht extremer Zeitdruck. Eine nuklear bestückte nordkoreanische Langstreckenrakete erreicht die US-Westküste innerhalb von gut 30 Minuten. Zwar sind der sogenannte Atomknopf, de facto ein schwarzer Lederkoffer, der auch nuklearer Fußball genannt wird, sowie das kreditkartengroße nukleare Biskuit mit den Codes für die Auslösung ständig beim Präsidenten. Dennoch bleiben an Überlegungszeit nur gut 10 Minuten. Weil das ganze Verfahren streng geheim ist, ist unklar, ob irgendwer sonst noch involviert ist in den Entscheidungsprozess. Vermutlich wird der Verteidigungsminister zumindest konsultiert.
There is a presumption that he should be and he might be and that any president contemplating such an action would consult with him and would consult with the uniform military leadership.
Ein eigentliches Mitspracherecht hat er jedoch nicht. Trotz des Zeitdrucks fordert Pollack auch hier eine etwas breitere Abstützung. Wenngleich eine Diskussion in einem größeren Kreis samt den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern undenkbar ist. Für Pollack ist auch klar, jede Neuerung, die eine amerikanische Antwort auf eine Attacke verzögern würde, ist chancenlos.
If there was the initiation of an attack by, let's say, North Korea, there would be nothing in what we are proposing that would preclude the President of the United States from retaliating.
Hingegen spürt er Unterstützung von demokratischen und republikanischen Parlamentariern für den von ihm und Gleichgesinnten lancierten Reformvorschlag.
There is much more awareness of this.
Das Bewusstsein wachse, dass man da ein Problem habe, ein gewaltiges.
Und vor eins noch das da. Das eidgenössische Parlament hat Halbzeit. Vor 2 Jahren waren Parlamentswahlen, ab jetzt haben National- und Ständeräte 2 weitere Jahre bis zu den nächsten Wahlen. Und es zeigt sich, in der ersten Hälfte der Legislatur haben die Fraktionen ihre Reihen geschlossen. Nach dem Motto, nur gemeinsam ist man stark. Gaudenz Wacker.
Als Hühnerhaufen wurde die CVP-Fraktion einst verspottet. Tempi Passati, sagt die Gruppenchefin der CVP-Fraktion im Nationalrat, Viola Amherd, nicht ohne Stolz. Denn Geschlossenheit sei wichtig.
Das ist wie wenn ein Ehepaar stimmen geht. Der Mann stimmt ja, die Frau nein, hätten zu Hause bleiben können. Also wenn man wirklich etwas erreichen und durchsetzen will, dann muss man halt eine gewisse Kraft entwickeln und das bedingt Geschlossenheit.
Geschlossenheit schreibt sich die CVP seit dieser Legislatur daher per Reglement vor. Die Regel lautet, die Fraktion bestimmt mit 2/3 mehr besonders wichtige sogenannte strategische Geschäfte. Hier wird Geschlossenheit erwartet. Es sei denn, jemand bringe Gewissenskonflikte vor, dann sind Gegenstimmen möglich. Immerhin schreibt die Bundesverfassung vor, die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisung. Strategische Geschäfte kennt auch die FDP. Ihr Vizefraktionspräsident Beat Walti.
Für die öffentliche Wahrnehmung ist es zentral, dass wir in diesen strategischen Punkten geschlossen auftreten. Wir haben in der Vergangenheit häufig den Vorwurf gehört, man wüsste nicht, wofür die FDP stehe, und dem wollen wir Abhilfe schaffen.
Geschlossenheit erhöht die Schlagkraft. Das sehen alle Vorsteher der 4 größten Fraktionen so. Die Fraktionen schließen die Reihen, und das lässt sich zahlenmäßig nachweisen. Politologin Sarah Bütikofer von der Universität Zürich hat die Abstimmungen im Nationalrat ausgewertet und stellt fest:
Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass die Fraktionsgeschlossenheit im Nationalrat über die letzten 20 Jahre zugenommen hat, und zwar in allen Fraktionen.
Gründe gäbe es viele. Zum einen habe sich die Schweizer Politik polarisiert. Die Kompromisssuche sei schwieriger geworden. Entsprechend kompakter treten die Fraktionen auf. Dann gestalte das Parlament die Politik aktiver als früher. Auch das lässt Fraktionsmitglieder zusammenrücken. Schließlich hätten sich die Parteien professionalisiert.
Sie haben mehr Mitarbeitende, sie haben auch ein höheres Budget, sie haben mehr Möglichkeiten, die Partei auf Kurs zu bringen.
Denn Geschlossenheit ergibt sich nicht immer von selbst. Wie bringt ein Fraktionschef seine Mitstreiterinnen und Streiter auf Kurs? Muss er Abweichler auch einmal ins Gebet nehmen? SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz.
Ja, ins Gebet ist übertrieben. Wir versuchen zu überzeugen. Und ich glaube, wie bei einer Fußballmannschaft, ein Spieler, der aufs eigene Tor schießt, ist kein Mitspieler. Und man ist nicht in einer Mannschaft, um aufs eigene Tor zu schießen.
Alle Fraktionen bestreiten, dass Abweichler irgendwie bestraft würden. SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann sagt, Seine Fraktionsmitglieder würden schon aus eigenem Interesse im Sinne der Partei stimmen. Niemand mache sich parteiintern gern zum Böhlimar.
Wenn die Mehrheit eine Strategie erarbeitet und diese Strategie wegen ein oder zwei Abweichungen knapp nicht geht, ist es ein bisschen schwieriger, weil dann sagst du, ja, du hast uns die Arbeit oder den Erfolg vermasselt.
Doch Sanktionen oder mindestens die Androhung von Strafen gebe es sehr wohl, sagt Sarah Bütikofer, die in ihrer Studie über Fraktionsgeschlossenheit auch anonyme Stimmen von Parlamentariern einbezog. So könnten notorische Abweichler sehr wohl einmal die Quittung erhalten.
Sprich, dass sie dann eben nicht vorgeschlagen werden für ein anderes Amt oder als Fraktionschef oder für einen bestimmten Kommissionssitz etc.
Und doch, Abweichler gibt es immer wieder in allen Fraktionen. Beispiele aus der laufenden Legislatur. Bei der SP stimmten nicht alle gegen das neue Nachrichtendienstgesetz, bei der SVP nicht alle für die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren, bei der CVP wiederum drückte eine starke Minderheit bei der Stiefkindadoption für eingetragene Partnerschaften auf den Nein-Knopf, bei der FDP wiederum waren nicht alle gegen mehr Geld für Kinderbetreuung. Für Abweichler eröffnen sich damit ein Stück weit neue Perspektiven. Wo die Geschlossenheit wächst, fallen sie umso stärker auf.
13 Uhr. Menschen, die vor Krieg fliehen, verlassen ihr Land oft erst, wenn sie ständig überall bombardiert werden. Das zeigt eine neue Studie. Und die zeigt auch, die Bombardierung von Zivilisten nimmt zu. Humanitäres Völkerrecht hin oder her. Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniela Püntener.
Der Verband der Schweizer Fahrlehrer stört sich an den Vorschlägen des Bundes zur neuen Fahrausbildung. Der Bund nehme damit mehr tote Neulenker in Kauf. Der Bundesrat will etwa den Lernfahrausweis bereits ab 17 Jahren abgeben. In der Schweiz hat die Nachfrage nach Informatikern im dritten Quartal um 74% zugenommen gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigen die neuesten Zahlen des Swiss Job Market Index. Die Mehrheit der Kantone budgetiert für das nächste Jahr einen Überschuss oder eine schwarze Null. Von 23 Kantonen, die in den letzten Wochen ihr Budget für 2018 vorgelegt haben, rechnen 14 mit einem Überschuss, 8 budgetieren ein Defizit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.